Der offizielle Spitzname der australischen Nationalmannschaft heißt Socceroos. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo im Pyroregen Mike Werner.
Moin noch von meiner Seite, den Fakt kannte ich sogar. Und ich muss auch sagen, wir nehmen ja heute am Mittwochmorgen auf. Es ist schon ein bisschen länger her als sonst normal. Es ist ja mal eine Woche Pause dazwischen. Ich fühle mich schon wieder wie so vorm Referat oder so. Ein bisschen nervös.
Bisschen nervös.
Kennst du das?
Ja, das hatte ich nach der Sommerpause. Da habe ich die ersten... Das Gute ist, man merkt das bei mir nicht so. Sagen, also wenn ich Referate gehalten habe, die hieß
das immer, denkst du.
Ja.
Nein, das stimmt schon.
Aber innerlich habe ich gezittert und ich merke dann auch immer, wie meine Stimme barbert, aber irgendwie fällt es nicht auf.
Ja, was war bei dir so los jetzt die Tage?
Viel Fußball. Ich habe, das ist auch gerade sehr stressiger Alltag, weil wir haben jetzt Freitag Abgaben, 2 Stück direkt an dem gleichen Tag. Sowohl einmal ein Pitch oder halt ein Referat, was ich dann da halten muss. Und einmal mehrere Video-, Audio- und Printdateien.
Wie diesen Podcast da hier?
Darf ich leider nicht mit abgeben.
Schade eigentlich.
Aber das ist natürlich schon viel Rumgeschnippel, wenn man dann, weiß nicht, sag mal Rohstoff oder ich sag mal ja reine Schnittbilder von 40 Minuten hat und dann musst du da erstmal raussortieren und gucken, was da passt. Macht Spaß, aber wir sind jetzt seit 2 Tagen am Schneiden. Das ist schon anstrengend.
Das glaube ich dir. Bei mir war auch, ich weiß nicht, am Dienstag, also einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben das letzte Mal, hat man mir das Fahrrad geklaut. Weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Also wenn ihr nach Bremen kommt, lasst euer Fahrrad zu Hause. Das war jetzt für die WG hier, in der ich jetzt wohne, ich glaube, das 6. Rad innerhalb von 1-2 Jahren, glaube ich, dass sie weggekommen ist.
Hast du den Fehler gemacht und hast einfach ein sehr modern aussehendes Rad?
Nee, gar nicht. Also es ist ein Fahrrad, was gut gefahren ist, aber es war jetzt auch kein Hochglanzfahrrad und ich hatte es angeschlossen vorm Haus. Also
ja, das bringt ja nichts.
Ja, ist auch egal, ob du da ein Schloss dran machst oder einen Kabelbinder oder keine Ahnung.
Ich hatte damals den Fehler gemacht. Ich hatte eine Fahrschule im Dorf, da bin ich mit dem Rad hingefahren, habe es angeschlossen und habe es dann einen Tag vergessen. Und der eine Tag, wo ich dann das da gelassen habe, das war zufällig auch Vatertag. Und dann ist natürlich relativ viel Durchlauf an einer vielbefahrenen Straße. Kam ich den Tag nach Vatertag, habe das Fahrrad abgeholt und dann hat der Vorderreifen und der Sattel halt gefehlt, weil man die ohne Probleme abschrauben konnte.
Sehr schön. Das ist noch nerviger als Leute, die gleich das ganze Fahrrad mitnehmen.
Ja, eben. Da macht's richtig.
Ja, denke ich auch. Genau, ansonsten, wir sind auf den Abstiegsplatz gerutscht. Vor 2 Spiele vor Schluss. Also wir haben jetzt richtig Druck. Nächsten Sonntag und den Sonntag darauf. Aber 2 Auswärtsspiele, die müssen wir auf jeden Fall machen. Gegen direkte Konkurrenz. Der letzte Spieltag ist gegen den letzten, der schon abgestiegen ist. Aber trotzdem sollten wir da mal gewinnen.
Das ist immer das Gefährlichste, ne?
Ja. Das ist, wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand.
Nee?
Nee, wir haben ein Spiel mehr und punktgleich oder sowas oder ein Punkt weniger. Also es sieht richtig düster aus. Von daher müssen wir da jetzt unbedingt
mal punkten. Woran liegt es? Werden Trainerpersonalien besprochen oder darfst du das hier überhaupt, oder ist das teamintern?
Das sind natürlich teamintern.
Differenzen?
Das erzähle ich dir mal hier, wenn das Mikrofon aus ist, aber viele individuelle Fehler auch, die uns jedes Mal Punkte kosten. Und wenn du pro Spiel dir 3 fängst, dann wird es schwer, Spiele zu gewinnen. Aber
das stimmt.
Ja, hoffen wir mal, dass wir es irgendwie packen.
Wir haben uns gerettet vor, ich glaube, einer Woche oder 2. Das war so ein bisschen, also einerseits peinlich, andererseits auch cool, weil wir sind zu einem anderen Spiel gefahren, wo das eine Team verlieren musste. Hat es auch und dann haben wir dementsprechend unseren Klassenerhalt gefeiert, was aber ein bisschen peinlich ist, weil wir eigentlich so am Anfang der Saison nach oben mitgetippt wurden. Den Klassenerhalt zu feiern ist schon eher unteres Niveau. Jetzt hat man noch zwei Spiele, die man irgendwie über die Bühne bringen muss und dann geht es, denke ich mal, wieder neu los.
Genau, über die Bühne bringen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Das ist jetzt hier, sind hier die letzten Pflichtspiele, die wir jetzt machen für diese Saison. Vorher, wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne bewerten. Das würde uns sehr freuen. Das könnt ihr ganz einfach machen, über die Maske im Podcast diese 3 Punkte und dann Show bewerten. Und genau, dann könnt ihr uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr das machen wollt, auf Instagram 100% Podcast. Da findet ihr uns, wenn ihr Anmerkungen habt, auch Kritik ist auch erwünscht. Ich glaube, ich werde demnächst mal so einen Post machen. Oder auch hier unten, wenn ihr so Kritik habt oder Wünsche oder was wir für nächste Saison besser machen können oder was euch gefällt, könnt ihr das gerne da lassen. Und ansonsten, ja, erzählt es gerne weiter, teilt den Podcast. Und damit gehen wir dann auch in die entscheidenden Spiele. Wir haben heute 5 Spiele auf dem Programm. Wir haben uns überlegt, dass wir mit der Relegation 2.-3. Liga anfangen, dann über das Pokalfinale sprechen und am Ende dann ja über Fortuna gegen Bochum. Und ja, wenn du da nichts mehr hast, könnten wir eigentlich auch reingehen.
Mit dem Hinspiel in Regensburg geht am Ende 2-2 aus. Wiesbaden kommt anfangs ein Stück besser rein, würde ich sagen. Dann übernimmt aber Regensburg immer mehr das Heft des Handelns und gehen dann auch, ja, auch nicht unverdient kurz vor der 30. Minute in Führung. Ist Ganaus, der einen tiefen Steckball kriegt, hat da ein bisschen zu viel Platz bekommen, finde ich. Also da standen die Verteidiger von Wiesbaden ein bisschen zu weit weg und ja, macht ihn dann ganz trocken. Wiesbaden hat dann allgemein Probleme, nach vorne was zu entwickeln.
Zum 1-0 noch, da rutscht der Anger dann auch ein bisschen aus. Dadurch kann er dann den Zweikampf mit Kota nicht mehr so richtig führen. Und dann bist du halt recht offen, weil es halt auch irgendwie so eine Gegenbewegung ist, weil Wiesbaden gerade so im Aufrücken war und dieser Pressschlag den Ball dann ja in die andere Richtung befördert und man da halt allgemein natürlich sehr offen steht. Aber ja, allgemein in der ersten Halbzeit fand ich Wiesbaden recht harmlos. Also zwar viel den Ball gehabt mit 67% im ganzen Spiel, aber recht wenig Aktion nach vorne zustande gebracht.
Ja, was so ein bisschen auffällig war, dass vor allem im Aufbauspiel, dafür ist ja Wiesbaden bekannterweise nicht bekannt, waren die Dreierkette meistens alleine. Also konnten sie zu dritt da hinten den Ball hin und her schieben, aber viel Anspielmöglichkeiten für Sechser gab es gar nicht, deswegen war man oft auf einen langen Ball gezwungen. Andererseits muss man auch sagen, macht das Regensburg ganz gut, matcht mit einem 4-3-3 eigentlich die Dreierkette und wenn es dann brenzlig wurde, hat man auf ein 4-4-2 umgeschult oder dann auch immer mal nochmal einen nach vorne geschoben. Haben sie ganz gut gemacht, variabel und hat auch eigentlich Wiesbaden nicht zugelassen, bis dann so die zweite Halbzeit kam.
Ja, in der zweiten Halbzeit kommt Wiesbaden nämlich ein bisschen besser raus, einfach ein bisschen schwungvoller, ohne jetzt diese ganz großen Chancen nicht zu erspielen. Es gab einen Standard, wo Pretein Kopfball setzt, den Felix Gebhardt dann ja recht problemlos halten kann, zur Ecke klärt, aber allgemein ist der Druck schon höher und ja, der Jahn schafft es nicht so richtig für Entlastung zu sorgen und dann passiert es in der 66. der 1-1 Ausgleich durch Robin Heuser. Es ist ja eine Flanke, und die geklärt wird, danach kommt der Ball zurück, Vukotić bringt den dann wieder rein, der allgemein auch immer sehr weit vorne rumturnt, finde ich.
Ja, für den Verteidiger. Jetzt gestern wieder.
Genau, und ja, dann ist es halt Flipper im 16er und Gebhardt kann den Ball nicht festhalten, springt vom einen zum anderen und Heuser ist dann der Nutznießer und staubt dann das Ding ab zum 1-1 und ja, genau, das ist natürlich so ein Brustlöser für Wiesbaden, für Regensburg auf der anderen Seite natürlich schlecht, weil ja Wiesbaden dann quasi einen kleinen Doppelschlag fabriziert. In der 71. erzielen sie das 2-1. Ist vorher ein unglücklicher Pass auf Ziegele in den Rücken. Da ist der Ballverlust im Aufbau, da bist du natürlich auch wieder offen. Dann kommt der Ball ja nach vorne. Ja, dann ist es auch wieder so ein Flippertor. Iredale schirmt da den Ball ab. Macht er gut, ist natürlich auch schwer für den Verteidiger da ranzukommen.
Dann irgendwie dann mit der Hacke so reingewurschtelt.
Das ist dann aber stark, mit der Hacke den so
zu machen. Ja, das stimmt. Sah erst so ein bisschen ungewollt aus, also als wäre da das Bein eher gegen den Ball geflogen oder als wäre der Ball eher gegen das Bein geflogen und nicht andersrum. Aber ich meine, wer trifft, hat recht. Oder hat man schon so ein bisschen die Überforderung im Regensburger Kader gemerkt, weil man hatte eigentlich das Spiel lange auch irgendwie unter Kontrolle, auch wenn man vielleicht nicht den Ball hatte und Wiesbaden auch Chancen hatte, aber irgendwie hatte man es doch irgendwie im Griff und dann lag man 2-1 hinten. Ja, vielleicht auch, weil Jahn ein bisschen zu passiv wurde. Was man dann aber sagen muss, dass er nochmal wiederkommt. Es ist Geipel, der 10 Minuten vor Schluss nochmal den Ball nach vorne treibt. bringt dann einen schönen Pass auf Wied, der viel Platz in der Mitte hat, also da darf er niemals so aufdrehen. Genau wie Kota, der links ganz viel Platz hat, Wied spielt Kota an und der strahlt den Ball zum 2-2 rein. Ich würde sagen, es geht in Ordnung, weil es immer wieder abwechselnde Verhältnisse waren. Also es gab mal Phasen, da war Wiesbaden stärker, Regensburg, wahrscheinlich war Regensburg über das ganze Spiel gesehen stärker, aber ich finde nicht, dass das unverdient ist.
Ja, ich muss sagen, das ist das einzige Spiel gewesen, was ich nicht live gucken konnte. Die anderen vier habe ich alle gesehen, voller Länge. Das Spiel jetzt nicht, von daher verlasse ich mich jetzt einfach mal auf deine Einschätzung hier. Und ja, damit müssen wir gar nicht groß Fazit ziehen. Wir können direkt zum Rückspiel gehen, was ja gestern Abend, also am Dienstagabend stattgefunden hat. Jan denkt sich, wir machen die gleiche Elf nochmal. Die haben nicht umgestellt. Und ja, es ist eigentlich ein bisschen wie das Hinspiel auch, würde ich sagen. Wiesbaden hat den Ball mit 63%. By the way, Regensburg mit 58% Passquote ist schon sehr wenig. Im Hinspiel sah es auch nicht besser aus. Aber gut, man ist der Klassentiefere und man kämpft sich da in das Spiel rein. Es ist nämlich am Anfang ein Spiel ohne große Highlights, muss man mal ganz klar sagen.
Also bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit passiert nichts. Also wenn, ist es Regensburg und dann meistens auch Kota, der ein sehr, sehr starkes und auffälliges Spiel gemacht hat. Aber so richtig, also für mich kam das 1-0 kurz vor der Pause ein bisschen aus dem Nichts. Faber auf rechts, der einmal Günther auf links dreht und dann eine schöne Flanke auf den kurzen Pfosten zieht, wo Kota sehr gut eingelaufen ist.
So, Häuser geht den Weg da nicht mit.
Ja, er wird ja auch von Kota noch angerempelt und reagiert aber trotzdem nicht. Und das ist eigentlich dieses psychologisch wichtige 1-0, also direkt danach war ja auch der Pausenpfiff und dann ja, man hat schon gesehen, dass Wiesbaden nicht so gut ins Spiel kam. Man wollte sich irgendwie mit dem 1-0 in die Pause retten und dann sich das mit dem 0-0 in die Pause retten und dann sich das 1-0 zu fangen, kurz davor, ist natürlich bitter. Und Regensburg macht noch das zweite Tor direkt danach, weil direkt nach Wiederanpfiff ist es ein schnelles Umschalten. Ich glaube auch wieder von Kota auf links, der die Flanke diesmal aber auf Faber bringt und der verwandelt das dann zum 2-0. Aufregende Situation vorher.
Also man muss halt sagen, in der Szene steckt sehr viel drin, das muss man erstmal alles auspacken hier. Ja, vorher gab es einen Wiesbadener Angriff, der dann in einer Flanke geendet ist, die Gebhardt, also der Torwart der Regensburger, so ein bisschen entschärfen kann, aber da entsteht so eine Bogenlampe im Strafraum, so eine Kerze. Und Pretein möchte dann zum Kopfball gehen und der Regensburger hinter ihm, Schönfelder ist es, stößt ihn halt ganz klar in den Rücken und Pretein fällt da natürlich hin. Ich würde auch nicht sagen, dass er das angenommen hat. Das war schon, also ist wirklich gefallen. Und ja, für mich ist das halt einfach ein Elfmeter. Und da kann ich jeden Wiesbadener verstehen, der sich da fürchterlich aufregt. Also für mich ist das Elfer, dann kriegst du ja das 0-2 nicht. Es steht da stattdessen eventuell 1-1. Das war schon eine spielentscheidende Szene auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja nicht die einzige, die vom VAR sich nicht mal angeguckt wurde oder vom Schiedsrichter auf der Review.
Wollen wir die zweite gleich hinterher
machen? Genau, die zweite ist kurz vor Schluss, da stand zu dem Zeitpunkt 2-1 und dann kommt es zu einem Handspiel von Ziegele, der da einmal den rechten Winkel auspackt, also ich würde sagen, der Unterarm war im Körper, aber der Unterarm war vom Körper weg, aber der Oberarm war halt dran. Ja, und er wird halt am Unterarm getroffen und wenn die Hand da nicht ist, dann geht der Ball aufs Tor.
Geht er vielleicht halt auch rein, weil der Schuss war wirklich
wahrscheinlich sogar rein.
16 Meter zentrale Position und Ziegele pariert den halt wirklich gut, ne? Wenn man das so sagen will.
Ja. Aber ist ja auch als zweiter Torwart eingeplant mittlerweile bei Regensburg. Rein fußballerisch wäre es wahrscheinlich eine Verbesserung.
Spaß beiseite, also der Videobeweis hat in diesem Spiel wieder gezeigt, warum er abgeschafft gehört. Da gab es aber in der anderen Relegation auch nochmal eine Szene oder zwei. Und ja, wir haben genug drüber geredet. Das ist halt, in der Saison kann man immer sagen, das gleicht sich aus, das passt dann schon irgendwie, aber halt in dem Spiel ist es ja wirklich ein Finale einfach, weil das Hinspiel auch unentschieden war. Das heißt, es geht wirklich um alles hier und dann so zwei Szenen gegen sich zu bekommen, das ist schon unfassbar bitter.
Ja, was man aber auch sagen muss, ist, dass Wiesbaden es auch nicht so richtig hinbekommt, in dem Spiel richtig für Gefahr zu sorgen. Man ist auch nicht, da würde ich auch den Trainer mit reinnehmen, man ist auch nicht volles Risiko gegangen, also man ist 15 Minuten vor Schluss 2-0 hinten und man wechselt Anga als Defensivspieler ein und also man wechselt halt 4-1-1, was ich einfach nicht nachvollziehbar fand. Aber sie kommen nochmal ran, 2-1 haben wir gerade schon angesprochen, Kartic, sehr aktiv gewesen auf der Seite, geht auf rechts durch, bringt eine schöne Flanke und den einzigen, den du eigentlich finden musst, ist Bretein, den findet er auch, macht ihn mit dem Kopf.
Ich finde, war eines der schönsten Wiesbadener Tore dieses Jahr, es war ein schöner Doppelpass vorher von Hölzer und Kartic, die Flanke wirklich gut gespielt, Bretein steht da richtig stark in der Luft, fand ich, aber ja, also Wiesbaden macht halt das, was Wiesbaden kann und mit Ball ist das halt sehr limitiert, da schafft es auch eine gute Drittligamannschaft wie Regensburg dagegen halbwegs stabil zu stehen und dann die Konter zu fahren. Also für Regensburg war das schon sehr dankbar, wie es gelaufen ist. Also, dass du das 1-0 machst, dann das 2-0 direkt nach der Pause nachlegst und dich dann hinten reinstellen kannst, weil man ja bekanntlich weiß, dass Wiesbaden da nicht so vor Kreativität strotzt.
Ja.
Und so geht das dann zu Ende. Es gab dann noch ein, zwei Chancen im Strafraum. Ein bisschen Getümmel.
Vukotic, Fechner umtritt, glaube ich.
Ja.
Allgemein, Vukotic war ja, glaube ich, ab der zweiten Halbzeit war er kein Innenverteidiger mehr, sondern zweite Spitze. Nachvollziehbar bei seiner Größe, aber ich finde, er ist das perfekte Paradebeispiel, warum Wiesbaden abgestiegen ist. Sie versuchen es, sie wollen es auch irgendwie, aber es fehlt doch einfach dann einfach die spielerische Komponente und was ich finde, hat man so ein bisschen gemerkt, jeder wollte der Held werden. Also Agrafiotis hatte einen guten Abschluss, wo sich dann Vukotic und Heuser oder Fechner, glaube ich, dann im Weg rumstehen. Erstmal die Szene, dass die beiden sich da über dem Weg rumstehen, ist schon bitter. Und dass Agrafiotis den beiden nicht einfach rüberlegt, weil Kartic da sogar noch eine tendenziell bessere Position hatte zum Abschluss.
Das
ist dann einfach irgendwie so bitter.
Ich kann es verstehen, dass man da den Abschluss sucht. Also weil dann nochmal diese Ruhe am Ball zu haben und dann nochmal quer zu legen, das haben halt nur... Also dann bist du schon ein ganz großer, wenn du es in der Szene siehst. Da würde ich keinen Vorwurf machen auf jeden Fall. Heuser hatte die bessere Einschussposition danach. Hätte wahrscheinlich das Tor gemacht und Vukotic geht da dazwischen im Eifer des Gefechts. Aber ja, du hast die spielerische Komponente von Wiesbaden angesprochen als Problem. Ich sehe auch die Defensive als Problem. Die war in der Hinrunde sehr, sehr stabil. In der Rückrunde war sie es nicht mehr. 4 Gegentore jetzt auch wieder in der Relegation. Das sind halt dann 1-2 zu viel. Auch wenn man sich die Gegentore anguckt. Das 1-0 im Hinspiel, das 2-2 im Hinspiel. Da bist du zu weit weg vom Gegner, nicht am Mann dran.
Ja, es geht auch meistens dann über Umschaltbewegungen. Also da frage ich mich, wie eine Mannschaft wie Wiesbaden überhaupt Umschaltbewegungen zulassen kann. Weil das haben sie bis Ende der Hinrunde oder kurz vor Ende der Hinrunde haben sie das nicht gemacht. Genau, und das haben sie dann irgendwie ja in der Rückrunde vernachlässigt, also halt diesen defensiven Block. Ich weiß gar nicht, warum. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dann einfach die Spieler angefangen haben, also ich weiß nicht, ob du es auch kennst aus deinem Verein, aber wenn man dann zu offensiv wird irgendwann, weil man denkt, ja, die Defensive regelt schon.
Na gut, da ich in der Defensive spiele, weiß ich, dass die Defensive dann nicht schon regelt.
Genau.
Das ist dann ein bisschen das Problem.
Und das ist bei Wiesbaden halt so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Weil man muss ja sagen, bis kurz vor Rückrundenbeginn war das ja eine sehr ordentliche Defensivleistung.
Das war eine sehr gute Defensivleistung und muss man auch sagen, dass man da auch im gesicherten Mittelfeld unterwegs war. In der Rückrunde ist es dann halt komplett flöten gegangen und dann kompensiert Wiesbaden offensiv sowas halt nicht. Auf der anderen Seite Regensburg, eine Saison, ich verfolge die dritte Liga so nebenbei, jetzt nicht allzu intensiv, aber so ab und zu. Bei Regensburg muss man einfach erstmal erwähnen, was das für ein Kraftakt ist. Man hat in der Hinrunde, war man souverän Spitzenreiter, man hatte 9 Punkte vor Platz 3. Dann gab es im Winter diesen tragischen Todesfall von Diawuzi, vom Spieler, der natürlich alle erstmal mitnimmt. Und du hast auch gestern gesehen, das war natürlich auch Thema, Joe Enox bei Sky hat da natürlich sofort angefangen zu weinen, weil ihm das einfach viel zu nah ging. Wollte da auch gar nicht drüber reden. Und Ja, dann ist die Rückrunde etwas holprig verlaufen. Man war auf Rückrundentabellenplatz 18. Da ist man ein bisschen eingebrochen, aber man hat sich noch in die Relegation gerettet. Und das jetzt einfach dann zu ziehen, auch für ihren Spieler da, für Diawosi, ist eigentlich schon, da kann man nur einen Hut vorziehen vor der Energieleistung auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wie du meintest, man hat ja auch irgendwie gesehen, dass da was am Argen liegt. Die letzten Spiele alle ein bisschen weggegeben, auch aus Regensburger Seite, aber umso schöner kann man wahrscheinlich sagen, wie das jetzt am Ende gelaufen ist. Allgemein, die besten Sticker Deutschlands wieder in der zweiten Liga zu haben, das ist einfach schön.
Ich wette dir,
da freue ich mich wirklich.
Jeder Drittliga-Fan, der im Winter nach Wiesbaden fährt, wird noch ein, zwei Aufkleber von Regensburg entdecken, bin ich überzeugt von. Das ist Wahnsinn, wie aktiv die da sind. Und eigentlich muss ich sagen, in der Relegation nach unten hin, also zweite, dritte Liga, gewinnt ja meistens irgendwie der Drittligist.
Genau, also da ist ja ausgeglichen, was dann dieses Argument Relegation abschaffen immer so ein bisschen, immer so einen Fadenbeigeschmack lässt.
Aber ich andererseits muss sagen, natürlich, das macht aber auch Sinn, weil der Klassenhöhere ist der Favorit, hat dementsprechend wie hier auch den Ball. Und was der Klassenhöhere, ja, also 16. meistens nicht kann in der zweiten Liga, ist irgendwas mit Ball machen.
Genau.
Und kontern kann man in der dritten Liga auch ganz gut. Und das soll jetzt die Leistung von Regensburg gar nicht schmälern, das ist einfach clever. Und wer trifft, hat recht. Von daher ist das, glaube ich, einer der Gründe, warum die Relegation in der zweiten, dritten Liga meistens der Drittligist gewinnt.
Ja, und dann natürlich noch so eine psychologische Komponente, heißt, man kann natürlich sagen, gut, der 16. hatte eine scheiß Saison und dann, ich sag mal, beim Abstieg kann man dann, oder bei einer Relegation kann man dann die ganze Saison wieder vergessen machen. Stimmt auch, das würde ich zum Beispiel in der ersten Liga sagen, dass man das so macht. Was man aber sagen muss, falls man wirklich, also wenn man dann doch verliert, dann ist das Fangnetz ein anderes, weil die dritte Liga ist bei weitem nicht so ein Fangnetz wie die zweite Liga. Also wenn Bochum in die zweite Liga absteigt, ist es scheiße. Dass man sich da berappeln kann, ist wahrscheinlicher als der Flughafenfriedhof oder der Flugzeugfriedhof von der dritten Liga. Also da sind solche. Gibt es nicht Flugzeugfriedhöfe? Also ausrangierte Flugzeuge hinkommen?
Also ja, wahrscheinlich.
Also ja. Da sind ja große Vereine wie 1860, Dresden, Cottbus früher, Arminia Bielefeld durchgereicht, Mannheim, Duisburg.
Ist also, eklig, es ist richtig eklig,
genau, weil du da musst, überhaupt mal rauszukommen, du kriegst wahrscheinlich, also du musst deinen ganzen Kader umstrukturieren. Wenn du in die zweite Liga gehst, dann gibt es meistens welche, die in der zweiten Reihe waren, die sagen, pass auf, ich bleib noch. Aber dritte Liga, da bist du tot.
Es ist halt auch in der dritten Liga ein absolutes Rattenrennen, das haben wir auch mal miterlebt jetzt ein paar Mal. Ich glaube, 3 Jahre dritte Liga insgesamt. Zwischendrin natürlich der eine Aufstieg, aber wir haben es ja zum Glück rausgeschafft mit unserem Verein, aber du musst halt hochdefizitär arbeiten, um da irgendwie vorne eine Chance zu haben. Und entweder du packst es dann im ersten oder zweiten Jahr oder du endest halt wie Duisburg.
Genau.
Und dann ist so eklig, wirklich.
Und dann ist natürlich noch das Problem, dass wenn man jetzt wieder in die erste Liga aufsteigt, dann ist es einerseits ein Privileg oder dann kriegt man auch andere Gelder. Also wenn man in die zweite Liga hochgeht, denn in der zweiten Liga, da musst du ja natürlich Transfers machen. Du musst darauf spielen, dass du in dieser zweiten Liga irgendwie überlebst. Heißt, da musst du nochmal Geld in die Hand nehmen und dich wahrscheinlich weitgehend verschulden. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann bist du in dem altbekannten Teufelskreis. Und ich finde, Teufel ist eine ganz gute Überleitung.
Ja, finde ich auch. Wir verlassen nämlich fürs erste Mal die Relegation. Und wir widmen uns dem Samstagspiel. Das war das DFB-Pokalfinale.
Und ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Wenn es Kriege gibt, ist dann Pyrotechnik angemessen?
Ich wollte später drüber reden. Ich weiß natürlich, worauf du anspielst, auf den ZDF, ARD, wo waren das?
ARD müsste das sein.
ARD-Kommentator. Ich muss sagen, ich habe das mit ein paar Freunden geguckt, auch mit einem, der war für Lautern, weil er aus der Ecke kommt. Und ich glaube, das hat man schon rausgehört, die letzten, wenn man uns länger hört, weiß ich, oder weiß man, dass wir jetzt nicht die größten FCK-Sympathisanten sind. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich richtig hin will. Erstmal wollten wir den,
ich auch
den,
noch nicht.
Den Pyro-Kriegvergleich hier aufziehen. Ich finde den absolut frech, wirklich. Das ist eine Beleidigung für jeden, der mal irgendwie im Krieg war, sich sowas
anzumaßen. Ja, es ist einfach super kranker Quatsch. Also ich weiß auch gar nicht, welchen Vergleich er da irgendwie mit aufmachen wollte, weil was, also das ist ja.
Das hat ja
überhaupt nichts miteinander zu tun.
Stimmt, ich wollte sagen, ich habe den Kommentar so, weil natürlich nebenbei Gespräche sind und so, ich habe den Kommentar nicht 100% mitbekommen. Da bin ich auch froh drüber, weil sowas bringt mich immer so auf die Palme. Also da wäre ich immer richtig sauer, wenn sowas. Auf der einen Seite natürlich ist so Pyrotechnik auf andere schießen und in andere Blöcke geht gar nicht, Böller gehen auch nicht. Aber wie sie Lautern jetzt eingesetzt hat, bin ich absolut dafür. Und das dann aber auch. Also in die eine Richtung darf immer alles gesagt werden mit irgendwelchen Kriegsvergleichen und sonst was, aber wenn man sich ein bisschen pro Pyro äußert, ist man sofort ein kranker Vollidiot. Finde ich völliger Quatsch.
Ja, stimme ich dir zu. Völliger Quatsch war wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass Lautern in dem Pokal-Endspiel was mitnimmt gegen Bayer Leverkusen. Die einzige Chance, die Lautern wahrscheinlich gewittert hat, ist, dass Bayer Leverkusen davor ein Pokal-Endspiel verloren hat. Und was ich sagen muss, ist, dass in den ersten 10 Minuten, da dachte ich wirklich,
ich auch,
da kann was passieren gerade. Weil, was Lautern gemacht hat, und ich weiß nicht, warum sie es dann auf einmal eingestellt haben, aber sie haben Bayer Leverkusen echt gestresst. Sie standen ihnen auf den Füßen, sie sind angelaufen, die haben denen keine ruhige Minute gegönnt. Tabsoba hatte so eine Schwitzerei, der hatte ja so Probleme. Kusunu, gut, die gelbe Karte gegen Redondo habe ich nicht ganz verstanden, weil für mich ist das ein handelsüblicher Zweikampf.
Ja, ist halt die Situation oder die Position auf dem Feld, weil wenn er da Redondo laufen lässt, läuft er doch schon in den Strafraum rein, relativ unbedrängt. Genau. Ich muss dann auch sagen, als Lautern diesen Freistoß bekommen hat, ich hätte Geld drauf gewettet, dass der reingeht. Das ist ein Standard aus dem Halbfeld. Das können die ja, da haben Puratsch einen sehr guten Mann, mit Ritter einen guten Mann, vorne auch Leute, die das verwerten können. Den kriegt Leverkusen aber verteidigt, danach gab es noch eine Chance von Hanslik per Fernschuss und ansonsten muss man sagen, dass Lautern dann in den 4-5-1 bzw. 4-4-2 gegen den Ball gegangen ist, haben ab der Mittellinie angegriffen. Leverkusen kann sich da ganz gut durchkombinieren, ist aber jetzt auch nicht das Inspirierteste, also so richtig gefährlich war es auch nicht. Von daher, es war dieses erwartete Spiel, das Lautern dann irgendwann verteidigt und mit viel Leidenschaft gegen die Qualität von Leverkusen agiert. Und das klappt auch ganz gut bis zur 16. Minute. Da hat man dann ein bisschen Pech, weil Florian Wirtz bleibt hängen im Dribbling und der Ball springt dann zu Xhaka, der dann ja aus 20 Metern den Ball mit der Seite perfekt trifft und den wirklich da schön oben links in Knick versenkt. Ja.
Und dann
ist so extrem bitter, sich so ein Gegentor zu fangen, ne? Also ausgespielt oder es ist ja so ein Fernschuss. Ja, genau. Einfach ein Fernschuss.
Ist doch scheiße. Das ist eins der bittersten Tore, die du hier fangen kannst, weil also du kannst ja wenig dafür. Ich meine, du verteidigst ja sogar Florian Wirtz weg und dann kommt da trotzdem noch so ein Nachschuss hinterher. Dann ist es auch nur noch Bayer, also sie haben den Ball, Lautern klärt die Bälle meistens hoch raus, dann geht es wieder von vorne los, dass Bayer Ballbesitz hat und dann klärt Lautern die Bälle wieder hoch raus, also so sah die erste Halbzeit aus, ohne große Vorkommnisse bis kurz vor der Halbzeit, denn da sieht Kusunu gelb-rot, wahrscheinlich ein Brustlöser für alle, die es mit dem FCK gehalten haben, geht auch in Ordnung, also spitzt den Ball weg und tritt dann, glaube ich, Puchacz auf den Fuß.
Tomjak
auf den Fuß. Ich hätte gesagt, dass die erste Gelbe weniger vertretbar war, aber ich meine, Gelb-Rot oder zweimal Gelb macht in der Summe Gelb-Rot.
Wenn du dir die zweite anguckst, kannst du dafür eigentlich auch Rot geben.
Ja.
Also hat man schon gesehen dieses Jahr, würde ich behaupten.
Genau.
Ja, und dann
hat
Lautern vor der Pause noch eine Chance, wo Zimmer auf Raschels in den Rückraum zurücklegt. Der Abschluss geht dann aber leider knapp vorbei und ja, dann geht es in die zweite Halbzeit. Da muss ich sagen, der FCK wehrt sich da und versucht es wirklich, also Bemühen ist da. Es fehlt dann vielleicht so ein bisschen die Qualität ab und zu. Leverkusen hatte auch Abschlüsse, hat dann auch zahlreiche Konterchancen, die vor allem Frimpong reihenweise versiebt hat. Also wie oft der auf dem Boden lag.
Der hatte Noppenschuhe oder so.
Wirklich, also mit Tausendfüßlern hat er gespielt. Und dann muss man da halt sagen, dass ja, Lautern am Ende so ein bisschen die Körner ausgehen, dass man da offensiv jetzt nicht mehr so gut reinkommt. Man hatte die beiden Abschlüsse von Ache, der eine geht knapp vorbei aus 20 Metern, der andere, da ist Radetzky gut unten im Eck. Das waren so die beiden größten Chancen, aber
Ist dann auch irgendwie bezeichnend, wenn du, ich glaube, keinen Abschluss innerhalb des 16ers hast, sondern meistens halt außerhalb. Und was Bayer gut gemacht hat, sie haben Lautern eigentlich ganz gut wegverteidigt. Also es ist wirklich wenig passiert in der zweiten Hälfte. Dann halt auf Konter gelauert, weil sie wussten, Lautern muss irgendwann aufmachen. Auf Viererkette in der Halbzeit umgestellt. Das ist einfach, also da muss man echt sagen, das ist dieser große Vorteil, wenn man ein variables System spielen kann, weil man kann einmal natürlich die Dreier-Fünfer-Kette spielen oder wenn es halt jetzt eine Gelb-Rote gibt, kann man einfach sagen, pass auf, dann stellen wir auf Viererkette um. Ja, und dann geht das am Ende auch so in Ordnung, weil Bayer Leverkusen einfach sehr gut und sehr erwachsen zu Ende spielt, damit dann auch den Pokal in die Höhe reckt. Was man sagen muss, Lautern beeindruckt mit einer Choreo, und beeindruckt auch mit Kampfgeist, aber das reicht halt nicht.
Ja, also erstmal zum Auf dem Platz, da muss ich Lautern wirklich Respekt zollen, weil sie da wirklich alles reingeworfen haben und sie haben es geschafft, das jetzt zitiert aus 50+2 von Niklas Levinson, der ist ja Lautern-Fan, dass Lautern-Fans die ganze Zeit dran glauben konnten, dass hier was gehen könnte und gegen Leverkusen das so offen zu halten, das ist schon sehr stark. Und ich denke, da mit dem Ausgang, auch wenn es jetzt schade ist, dass Lautern das Ding jetzt nicht geholt hat, kann, denke ich, jeder Lauterer leben mit dem Tag an sich. Auch so ein Lebenstraum von mir einfach mal. Ich will das auch einmal haben. Und die Choreo hast du angesprochen. Und da sieht man halt wieder, was der Unterschied ist zwischen einem großen Traditionsverein und einem, ja, einer Werkself, würde man mal so formulieren. Die Choreo von Leverkusen waren Streifen, Forza Bayer, Bayer-Firmenlogo aufs Marathontor und ab dafür, anscheinend wurde dafür auch eine Agentur beauftragt vom Verein, was ja bei Choreos schon mal gar nicht geht, das muss selbstfinanziert sein und die Fanszene hat irgendwie die Fahnen dazu spendiert oder gemacht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das stimmt, ich habe eine Quelle dazu gelesen. Ja, finde ich schon sehr peinlich. Auf der anderen Seite hat Lautern, ich kann mich, glaube ich, an keine geilere Choreo erinnern. Man muss dazu sagen, die Choreo ist auch noch ist ein Auswärtsspiel. Ne? Du kennst die Kurve nicht, du kennst die Gegebenheit nicht, du musst das alles dahin transportieren, aufbauen, du kannst, also, das ist nochmal schwieriger als zu Hause. Und was die da hingezaubert haben, das sah so geil aus. Ich fand das überragend.
Was ich jetzt als Hertha-Fan stinken würde, wenn ich die Choreo sehe und in dem Lavatopf, den er dabei hatte, halt mein Logo ist, also da war ja das Hertha-Logo drin, weil da sind ja alle geschlagenen Vereine aus der DFB-Pokalrunde dabei und dann, das ist schon ein kleiner, also das würde mir stinken.
Hertha Lautern ist sowieso einfach nicht, sagen. Nicht so gut auf sich aufeinander zu sprechen, also
ja.
100.000 Euro hat das Ding gekostet, über 100.000 Euro und über 1.000 Arbeitsstunden, die da reingeflossen sind und das du musst war ja auch, so geil. Also,
du hast ja auch, du hast mal eine Terminierung, aber du weißt ja nie, wann du ins Finale oder ob du überhaupt ins Finale kommst. Das heißt, das Ding musste in einem Monat, eineinhalb Monaten aufgezogen werden, was dann natürlich mit Planung, mit Ausmalen, mit Testen irgendwo wahrscheinlich auch, also ich bin in dem Choreobau nicht drinne, aber da muss ja echt was hinterstecken.
Also du musst
das innerhalb von eineinhalb Monaten hochzuziehen.
Ich weiß nicht, du hast ja erst das Spiel in Saarbrücken, das musst du gewinnen. Und dann kannst du noch nicht malen, weil dann muss erstmal ausgelost werden, wer auf welcher Kurve ist. Weil die unterscheiden sich ja. Und dann musst du das ja wahrscheinlich mit Kran mieten. Weil irgendwo musst du es hochziehen, das musst du am Dach machen, denke ich mal. Genau. Und dann musst du es aufbauen, wahrscheinlich auch einen Tag vorher. Das ist Wahnsinn. Also Hut ab vor jedem, der da an sowas beteiligt ist, auch jetzt bei anderen Choreos. Ne?
Also es ist natürlich, also allgemein Choreos sind nicht selbstverständlich, auch wenn manchmal so getan wird. Also selbst, ich sag mal, selbst die Bayer-Choreo, wenn die nicht in dem Rahmen stattfindet, aber ich sag mal, in einem Bundesligaspiel, dann kann man sagen, ja, ist eine coole Choreo. Das ist ja auch unglaublich viel Arbeit. Also die ganzen Flaggen da überhaupt erstmal an Ort und Stelle zu bringen, das ist ja auch mit Arbeit verbunden.
Du musst sie auch erstmal kleben. Und
Genau.
Also das ist,
also das, ja, genau.
Das ist schon Wahnsinn. Und ich finde, da hat sich auch die deutsche Fanszene so krass weiterentwickelt, wenn man das mal mit vor 10 Jahren, 20 Jahren vergleicht.
Was ich ganz gut fand, meine Freundin war Freitag in Berlin bei einem Konzert. Und die meinte, ja, hier laufen so ganz viele in Rot rum. Ist irgendwie Fußball oder so? Also das ist immer so schön zu wissen, wenn andere sich nicht so mit Fußball identifizieren, dann, ja, hier laufen so ganz viele Leute rum. Also Lautern kennt sie, weil sie auch den Podcast hier hört. Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube mit Lautern-Logo. Und dann dachte sie ganz lange aber, dass sie, dass gegen Berlin gespielt wird, weil es ja in Berlin ist. Und das ist ja auch völlig logisch. Und dann habe ich ihr erklärt, dass das Olympiastadion so die Austragungsstätte ist. Und dann kam so eine Kinderfrage, die ich aber nicht beantworten konnte. Das war, ja, warum spielen denn im Olympiastadion?
Ja, weil es immer so ist.
Ja, habe ich da auch gesagt. Also, ja, das ist halt immer so.
Ist auch würdig. Also das ist, ich bin kein Fan vom Olympiastadion, aber für dieses Spiel ist das einfach perfekt. Also meine Stimme gerade richtig schlecht.
Auch für die EM, da, wenn da in Deutschland gegen England im Finale steht, das wird gut.
Genau, und dann, also das Spiel können wir, glaube ich, abhaken. Ist eben gerade noch ganz frisch reingetrudelt. Markus Anfang ist neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Es ist jetzt offiziell. Und damit beerbt er dann Friedhelm Funkel. Und ja, Anfang steht für einen 4-3-3, einen offensiven, proaktiven Spielstil. Da bin ich jetzt gespannt, wie er den mit Lautern umsetzen will. Lautern hat jetzt diese Saison doch eher aus einer stabilen Defensive, die nicht ganz so stabil war, und Konter gespielt. Wie siehst du das?
Ich bin jetzt nicht der große Befürworter von Markus Anfang. Das 4-3-3 könnte passen. Muss man natürlich gucken. Ich meine, man kann es wahrscheinlich auch mit einem Zehner spielen, weil Marlon Ritter muss man irgendwie eingebaut kriegen, am besten auch aus seiner besten Position. Was mir dann halt Kopfschmerzen macht, die Offensive läuft ja. Und Offensivfußball ist immer gut, aber ähnlich wie Wiesbaden oder bei dir, wenn man sich drei Tore fängt, dann wird es auch schwer zu gewinnen. Und das heißt nicht, dass man irgendwie Angsthasenfußball spielen soll, sondern aus einer guten Defensive etwas kreieren sollte. Und da sehe ich bei Lautern die größten Probleme. Ob man die jetzt mit Transfers aufgefangen kriegt.
Ja, weil der Kader ist ja schon auch für eine 3er-5er-Kette ausgelegt. Da wird man jetzt natürlich auch ein bisschen anpassen müssen, die Außenverteidiger dafür holen müssen, auch die Innenverteidiger dafür. Und das wird sich dann halt in der Transferphase zeigen. Da würde ich jetzt noch gar nicht so viel drüber spekulieren. Und dann würde ich sagen, haben wir noch zwei Spiele vor uns. Die Relegation zur Bundesliga. Das war der VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf. Was ist das? Westklassiker? Ein Derby ist es nicht.
Wichtig genug, damit Leon Goretzka auf der Tribüne steht und Herbert Grönemeyer mitsingt. Was wirklich unglaublich schwer war zu finden, war, wie die Bochumer von Herbert Grönemeyer das Lied singen und dann halt singen, wer wohnt schon in Düsseldorf? Passt natürlich perfekt. Meine Frage an dich, denkst du, Goretzka trägt seinen eigenen Namen auf dem Rücken?
Nee, ich glaube, da war Wosch drauf.
Achso, ja gut.
Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht, weil er war ja auch in. Ja, als das Trikot getragen wurde, war er also höchstens ein Kind.
War das so ein kultiger Name, sowas wie Kralle oder so?
Wieso ist so ein Kultnamen?
Ja, so kennst du nicht so 50-jährige Uwes, die
ja, klar.
Also mit Kralle und
dann auch,
weiß nicht, also Bierchen hinten drauf und 53 oder so?
In unserem Fall auch immer mit der 67.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Oder 1895 komplett. Genau.
Das ist, ja.
Ich muss sagen, ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut.
Ich auch.
Weil ich auch mit Düsseldorf sympathisiere. Das war jetzt, kann man mal so sagen. Bochum im 4-2-3-1, Düsseldorf im 4-5-1. Und ich fand Düsseldorf in den ersten 5 Minuten sehr bemüht um Kontrolle. Ich fand, sie haben das auch ordentlich gemacht, haben versucht, den Ball nicht unnötig rauszuschlagen, haben es versucht, den Ball auch ein bisschen zu halten in den eigenen Reihen. Und danach kam so ein bisschen die Bochumer Druckphase, wo Bochum dann so ein bisschen das Publikum auch mitgenommen hat, viele Flanken geschlagen hat. Da musste die Innenverteidigung um De Wey und Oberdorf doch viel arbeiten. Das haben sie aber ganz gut gemacht. Und in der 13. Minute passiert dann Ja, das, was sich jeder Düsseldorf-Fan erträumt hat, das ist eine Ecke von Zollis, die ja direkt aufs Tor schlägt, der Ball geht, prallt an den Pfosten und Hofmann, der Bochumer Stürmer im eigenen Strafraum, ja, kriegt den Ball in den Oberschenkel und der rollt dann über die Linie. Lute kann da nichts mehr machen.
Nee.
Lute ja übrigens im Tor für Riemann, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und ja, so fängt das Spiel auf jeden Fall erstmal an.
Ja, zu Andreas Lute, der hat diesen 90er-Torwart-Style wieder rausgeholt, nämlich langes Trikot und bis nach über den Ellenbogen hochgekrempelt oder hochgezogen, sodass es aussah wie ein Kurzarm-Trikot. Sah sehr gut aus. Was ich ja auch dir geschrieben habe, Andreas Lute ist ein Jahr jünger als Manuel Neuer und der Mann ist nicht so gut gealtert im Tor, würde ich sagen. Also man hat da schon das Alter gemerkt. Später auch nochmal, erstmal jetzt weiter zum Spiel. Nach dem 1-0 hat Bochum eigentlich direkt die Möglichkeit auszugleichen. Bernardo nach einer Ecke köpft an den Pfosten. Dann gab es noch einen Fallrückzieher von Asano, wo er sich, glaube ich, den Ellbogen verletzt. Hat er ja dann auch im zweiten Spiel
Ich
mit
glaube,
Bandage gespielt.
Oberdorf landet da auf seinem Arm unglücklich.
Ja, oder
Ich
so.
glaube, so war das.
Ja, und dann muss man sagen, Bochum versucht Düsseldorf zu pressen und Düsseldorf spielt das echt erwachsen. Also sehr ruhig spielen immer, also die letzte Anspielstation ist da meistens Kastenmeier hinten gewesen und der hat das Ding dann lang rausgepölt. Aber man hat wirklich versucht, den Ball bis zum Ende auf seiner Seite zu halten und das hat Bochum sichtlich gefrustet.
Ja, ich fand auch besonders in der zweiten Halbzeit den Bochumer Spielansatz immer verzweifelter. Natürlich mit den beiden Gegentoren dann noch. Bochums Spielaufbau war nämlich ungefähr sowas wie am Anfang war es immer, wir spielen den Ball auf Stöger, der wird schon was machen. Und in der zweiten Halbzeit war das dann, wir spielen fünfmal quer hinten und dann einmal lang oder den Ball ins Zentrum und verlieren ihn dann. Das hat
Oder auf
Düsseldorf,
Stöger?
ja, wobei der in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so aktiv war.
Stimmt.
Genau, und dementsprechend hält Düsseldorf auch gerade dann dem VfL gut vom Tor weg. Hat dann so ein, zwei Konter, die sie nicht ganz so gut ausspielen, aber dann wirklich mal zwei gute Angriffe. Da haben sie einmal von hinten komplett durchgespielt. Doppelpass zwischen Klaus und Vermey. Und dann einen schönen Abschluss von Klaus, den Lute da wirklich gut aus dem Winkel fischt. Und der dann das 0 zu 2. Und ich muss sagen, beim 0 zu 2 hat es mich wirklich vom Sofa geholt. Es war
Astreiner Konter.
eine Flanke, die Bochum um die Ohren fliegt. Der Ball kommt im Zentrum zu Tanaka, der, ich finde, ein überragendes Spiel gemacht hat im Hinspiel. Der öffnet auf Zollis, der dribbelt an und der Klaus sprintet 80 Meter durch. Und Zollis spielt einen wunderschönen Traumpass durch eine Lücke von 1,50 Meter vielleicht. Und Klaus schiebt den ein.
Auch
Dieser Pass war, hat mich, da habe ich aufgesprungen.
perfekt temperiert, also der ist genau vor Klaus angehalten, dass er den wirklich nur noch reinschieben muss. Das war ein Wahnsinnspass. Auch, ich meine, 63. Minute, du hast schon eine Stunde Fußball gespielt, auch in einem richtig hohen Tempo und dafür dann noch die Ruhe mitzubringen. Und das Auge, das ist Wahnsinn gewesen. Du hast gerade Tanaka schon angesprochen, ich würde aber auch Sobotka nennen, weil der hat von Daniel Thun so ein bisschen die Aufgabe bekommen, kümmere dich mal um den Stöger. Und der hat wirklich wie eine Klette an ihm geklebt, hat ihn auch echt gut aus dem Spiel genommen. Und wenn das nicht geklappt hat, haben sie ihn meistens gedoppelt mit dem Spieler, der gerade am nächsten war. Das war eine unglaubliche Charakterleistung von Fortuna. Und es kommt ja noch besser, weil es gibt 15 Minuten vor Schluss, glaube ich, nochmal eine Freistoßszene, wo man sich erstmal ein paar Sachen fragen muss. Also es gibt einen Freistoß, den führt Solis aus. Bernardo kriegt dabei gelb, heißt fehlt beim Rückspiel. Und dann kommt so ein bisschen alles zusammen. Ich glaube, knappe 20 Meter vorm Tor, da ist eine Dreiermauer schon sportlich. Dann auch sehr weit links gestellt von Solis aus. Heißt, er konnte da einmal schön drum rumzirkeln. Lute kann ihn nur in die Mitte klatschen lassen. Und da ist Engelhardt. Das Mitte klatschen lassen. Mein Gott, das kann passieren, das ist halt so, darf aber eigentlich nicht passieren, weil der darf eigentlich gar nicht da an der Mauer vorbeikommen. Also.
Ich erwarte von einem Bundesliga-Torwart eigentlich, dass er den zur Seite klatschen lässt, weil er eigentlich ganz gute Sicht hat. Der Freistoß ist auch, ich glaube, das waren 26, 27 Meter, also schon ein bisschen Distanz. Die Mauer steht auch echt schlecht. Da sieht Loot halt nicht gut aus. Da kannst du mir sagen, was du willst.
Ja.
Düsseldorf hat danach noch Chancen aufs Vierte. Und trifft auch noch das Alu, Klaus aus der Drehung. Aber das soll es gewesen sein fürs Hinspiel. Und mein Fazit, was ich mir dafür aufgeschrieben habe, liest sich jetzt natürlich bescheuert. Klassenunterschied nicht sichtbar. Wenn, dann in die andere Richtung. Was habe ich hier noch stehen? Ja, Fortuna war Weltklasse. Ich fand die richtig stark.
Ja.
Habe mich komplett abgeholt, wie die gespielt haben. Die hatten immer Lösungen parat für jede Situation. Immer unter Druck den freien Mann gefunden. Tanaka war für mich Man of the Match, auch wenn viele da natürlich Zollis sehen. Joa fand ich defensiv sehr stark hinten und ja, da geht man mit einer 3-0-Führung ins Rückspiel, ne? Also das war angerichtet.
Kann eigentlich wenig passieren. Heimspiel 3-0 und dann ist das wieder dieses Unfaire an der Relegation, denn Fortuna Düsseldorf spielt 36 oder 35 Spieltage absolute Weltklasse. Es verdient dritter Platz und wird wegen einem Spiel und 2,5 Standards gefickt.
Ja.
Es ist halt einfach so. Das ist verrückt, weil, was man sagen muss, man hat es Fortuna, finde ich, schon angemerkt, dass da ein bisschen was im Kopf passiert.
Ja.
Die waren nervös. Das, was vorher im Hinspiel noch gut geklappt hat, dieses hinten rotieren lassen und wenn es da nicht mehr geht, dann raus, das hat man über Bord geworfen, hat immer versucht, den lang zu kloppen. Dadurch hat vielleicht Bochum auch so die Chance gewittert. Dann kam ein relativ frühes 1-0 schon. Es ist halt ein Freistoß von Stöger aus knapp 50 Meter, würde ich sagen, der wie eine Bogenlampe runterkommt. Hoffmann, ja, hat, glaube ich, gar nicht mehr damit so richtig gerechnet, dass er den auf den Kopf kriegt. Und Kastenmeier steht dann auch so ein bisschen überfordert. Ja, und dann,
ja, ich muss sagen,
weiß nicht, kriegt es so ein bisschen bei Düsseldorf rein. Sie kriegen das Spiel überhaupt nicht aufgezogen und Bochum sieht da natürlich dann ihre Chance.
Ja, ich würde ein bisschen vorne anfangen. Bochum hat aus dem Hinspiel gelernt. Sie haben umgestellt aufs 3-5-2. Kapitän Losilla wieder reingebracht für Osterhage, Daschner für Asano. Das hat das Spiel schon ein bisschen verändert. Düsseldorf fand ich in den ersten 5 Minuten auch wieder sehr gut drin. Hatten auch die ersten Abschlüsse. Es gab diese eine Knackpunktszene. Das war 5. Minute, das war ein Abschluss von Tanaka. Und wenn Tanaka da mit dem zweiten Kontakt, den er hat, den Ball durchsteckt auf Klaus, ist Klaus frei vor Lute im 1 gegen 1 und kann vielleicht das 4-0 machen, wenn man jetzt addiert. Mhm. Wenn er da durchsteckt, sage ich, steigt Düsseldorf auf. Tut er nicht. Und der Ball geht vorbei. Dann zum 1-0, der Standard ist gut getreten, aber auch miserabel verteidigt. Hofmann muss nicht hochspringen. Sobotka geht da nicht mit ihm mit, meine ich.
Ja.
Und ja, dann ist der Kopf halt an bei Düsseldorf, die es in der ersten Halbzeit halt noch ganz gut wegverteidigen. Da gab es nur einen abgefälschten Fernschuss von Daschner.
Mhm.
Und dann geht es in die Pause, man kann sich eigentlich neu sammeln. Und ja, dann beginnt die zweite Halbzeit. Und es ist wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit von Düsseldorf in der ganzen Saison.
Ja.
Weil man ja irgendwie gar nicht mehr in sein Spiel kommt. Man meldet sich vorne immer weniger und hinten kassiert man dann nach einem Einwurf das 2-0. Das ist ein Doppelpass.
Wo Joha alleine gegen 2 spielen muss.
Ja.
Also da steht er komplett alleine. Keiner hilft ihm da. Dann kommt von Stöger, war das, glaube ich, wieder eine Flanke, die Hofmann verwertet. Und binnen 4 Minuten kommt dann das Triplett zusammen, denn es gibt einen Elfmeter. Ich weiß gar nicht, ob das ein Handspiel war.
Ja, also es war eine Stöger-Flanke, wo Zimmermann den Arm doch recht weit oben hat, abgespreizt.
Irgendwie.
Den kann man schon geben.
Ja, und dann geht es mit dem 3-0, denkt man eigentlich in die Verlängerung. Was man aber auch sagen muss, dass Bochum da auch hätte noch ein Viertes reinlegen können. Ja, Verlängerung, sage ich dir ehrlich, da passiert nichts. Also hinten raus kriegt Düsseldorf nochmal so einen kleinen Boost. Hat er die Chancen und dann geht es auch eigentlich schon ins Elferschießen. Was ich echt sagen muss, und dafür schätze ich Daniel Thun, wenn man sich den, also da war der Kreis, Elferschießen, und er weiß ja ganz genau, gut, das war hier heute so nicht geplant, aber wir kommen da nicht mehr raus. Und er hat keine Sekunde lang, finde ich, immer wenn man ihn gesehen hat zumindest, die Mannschaft spüren lassen, dass er nervös ist. Also er hat vorm Elferschießen, hat er mit dem rumgewitzelt, hat auch noch ein bisschen gesagt, ey Jungs, das wird hier schon, das passt alles so,
muss ja
vertraut
sagen.
In euch. Und dann, ja, dann geht André Hoffmann zum André, ist das André?
Ja, ich glaube.
André Hoffmann zum ersten Elfer und vergibt direkt, und da waren so alle Laternen an.
Ja, ich muss sagen, ich fand, Düsseldorf hatte ja schon ein Elferschießen diese Saison auf St. Pauli, was sie ja gewonnen haben. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Drucksituation in dem Moment. Ich fand auch, wenn man sich so die Gesichter angeguckt hat, das ist natürlich viel Interpretation und Spinnerei, aber die Bochumer sahen schon irgendwie entspannter aus, so ein bisschen selbstbewusster. Bei Düsseldorf habe ich doch irgendwie mehr Nervenflattern gesehen, so im Kreis vorher. Dann gewinnt Stöger die Platzwahl, es geht aufs Bochumer Tor. Also nicht auf die Kurve, was schon
Bochum
mal
darf auch
ist.
Anfangen.
Bochum darf anfangen. Es lief alles nicht ganz ideal für die Fortuna. Und dann, wie gesagt, Hoffmann verschießt dann auch den ersten Düsseldorfer Elfer, beziehungsweise Lute hält ihn. Dann, ich glaube, die Abfolge ist dann Bochum trifft, Düsseldorf trifft und dann verschießt Masovic. Und Bochum gleicht aus, Düsseldorf gleicht aus, so rum. Und dann, ja, treffen soweit erstmal alle. Es geht dann in Sudden Death, wo Bochum siebter Schütze trifft und dann muss Uccino ran, beziehungsweise meldet sich dann. Ja, und dann ist das ist tragisch. Das ist einfach tragisch, Fußball kann ein Arschloch sein.
Ja,
und der jagt den Ball da übers Fangnetz.
Also als ich gesehen habe, dass Uccino hingeht, ich weiß nicht, wir können gerne Düsseldorfer sagen, wie ihre Gefühlswelt da war. Für mich steht der, also er hatte eine schwierige Saison allgemein bei Düsseldorf. Konnte Seitens richtig überzeugen und sich dann so einen wichtigen Moment zu nehmen. Er ist da auch hingegangen, da dachte ich mir, boah, ey, da kriegst du doch gerade richtig bei ihm rein. Und wie er dann auch angelaufen ist, hat er, glaube ich, so 3-4 kleine Tippelschritte schon gemacht. Das sah alles sehr unfiligran aus und dementsprechend hat er ihn da auch erstmal 4-5 Meter drüber gejagt. Echt
so
bemerkenswert, dass alle erstmal zu ihm hin, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, bei so einer Situation der Arsch zu sein, der dann halt nicht trifft. Das, also keine Ahnung, das kann Karrieren nachhaltig beenden, finde ich, wenn den irgendwas so reinkriecht. Wie dann alle erstmal hin sind zu Uccino und sich wirklich um ihn kümmern, anstatt erstmal so das eigene Leid, das ist echt,
Kastenmeier
Respekt
sofort
an den Düsseldorfer.
Ne? Kastenmeier ist da sofort hingesprintet, also der war da sofort da.
Das hat einen schon wehgetan und es tut noch mehr weh, wenn man sich Bochum anguckt, die 34 Spieltage absoluten Dreck gespielt haben. Ich glaube, 3 Trainer verbrannt haben und sich jetzt durch das altbekannte eingebaute Fangnetz von der DFL oder vom DFB.
Das DFL.
DFL retten dürfen.
Es
ist einfach kacke, weil das meinte, glaube ich, auch jemand im Elf-Freunde-Podcast. Düsseldorf ist halt hingefahren oder hatte das Rückspiel, hat 34 Spieltage gut gespielt und sie müssen noch 2 Spiele gut spielen, damit sie überhaupt aufsteigen dürfen. Und auf anderer Seite war bei Bochum, gut, wenn wir hier verlieren, dann ist das der verdiente Lohn, dann ist das so, dann sind wir abgestiegen, das haben wir uns dann auch verdient. Wenn wir gewinnen, können wir eine ganze Saison, die ganze Zeit nur scheiße lief, einfach vergessen machen.
Das ist dann toll. Ich muss auch sagen, die Bochumer, also ich finde Bochum an sich, jetzt wenn ihr Bochumer zuhören, an sich erstmal ein cooler, sympathischer Verein. Ich habe überhaupt nichts gegen Bochum. Ich war halt einfach für Düsseldorf, weil ich muss sagen, Düsseldorf mir auch irgendwie ein bisschen ans Herz gewachsen ist, weil man die halt das ganze Jahr begleitet hat und die Mannschaft nochmal ein bisschen besser kennt jetzt. Und ich den Verein auch allgemein cool finde. Bochum hat die letzten Spiele gegen Leverkusen gespielt, sich 5-0 gehen lassen, dann 4-1 in Bremen untergegangen und dann zu Hause im Hinspiel nochmal 3-0 gegen Düsseldorf. Das sind dann, ja, addiert 12-1 Tore in den entscheidenden 3 Spielen. Du hast nicht mal einen Punkt im Schnitt geholt, nur 33 haben sie geholt. Und dann bekommst du halt, wie gesagt, dieses Fangnetz. Ich finde es eine Frechheit. Düsseldorf hat seit dem 4. Februar kein Ligaspiel mehr verloren gehabt, das war gegen Paderborn, und muss dann trotzdem nochmal ran. Und jetzt, ja, Relegation ist ja bekannt, seit 2009 konnten nur 3 Zweitligisten gewinnen, das war einmal Düsseldorf gegen Hertha 2012 und dann war das nochmal Union zuletzt. Mit der Auswärtstorregel haben sie sich irgendwie hochgemauert gegen Stuttgart. Also de facto kann man sagen, dass man im deutschen Ligasystem oben zwei Auf- und Absteiger hat, der dritte packt es sowieso nicht, weil ja. das Gefälle zu groß ist. Also Düsseldorf hat 14 Millionen TV-Geld bekommen, der dritte, also der Zweitliga-Dritte, 18 Millionen, der Düsseldorf war nicht ganz Dritter in der Wertung. Bochum hat 38 Millionen bekommen, auch die Marktwerte ungefähr doppelt so viel. Da gab es noch Jahre, wo es deutlich schlimmer war. Und also für mich ist das so ein kleiner Logikfehler. Ich habe mir, also der ist jetzt ein sehr abstrakter Vergleich vielleicht, ne? Aber wenn man in der Schule ist, du willst Abitur machen, so, da, klar, da musst du dieses Abi bestehen, das ist richtig. Aber du schreibst erstmal Klausur X und Y vorher, das Vorabi oder sowas, bestehst es dann, das hat Düsseldorf mit der Liga getan, und dann hast du eigentlich ja diese, dann bereitest du dich aufs Abi erstmal vor, um das dann zu schreiben und nicht direkt danach. Und du raubst diesem Zweitligisten einfach die Chance, sich mit dann frischem Geld eine Saisonvorbereitung zu haben, um sich dann auf die erste Liga vorzubereiten. Warum muss ein Zweitligist, der gut gespielt hat, einen Bundesligisten dann schlagen, der mit völlig anderen Mitteln geplant hat? Das ist für mich eine Logik.
Das war ja damals Relegation Wolfsburg-Braunschweig. Da ist ja Wolfsburg sehr unverhofft in die Relegation gekommen, und ich sag mal, wenn da ein Wolfsburg ist mit einem Kaderwert von, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, von 120 Millionen, und dann steht da Braunschweig, dann steht da Braunschweig gegenüber von, lass es 15 sein.
Ja, wir hatten da zu dem Zeitpunkt schon so 30 oder 28 oder so zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber also das Vierfache an Kaderwert, und der wäre nur gestiegen, wenn man aufgestiegen wäre. Also
ich habe gelesen, dass der Kaderwert damals zehnmal so hoch gewesen ist. Weiß nicht, also das war eine Sportschau-Quelle oder so, ich bin mir nicht sicher.
Das ist einfach, es ist einfach, also auch die ganzen Vollidioten, die dann schreiben, dann hat Düsseldorf nicht verdient, weil sie keinen Bundesligisten schlagen müssen. Ja, aber es ist ja überhaupt nicht die Mannschaft oder vielleicht auch gar nicht das Spielsystem, mit der sie dann in der ersten Liga auftreten. Also das ist ja völlig hirnrissig, zu sagen, du kannst, also wenn man, das ist, als würde man 8-Klässler, eine 12-Klässler-Klausur schreiben lassen und dann sagen, okay, du kannst das Abi gar nicht schreiben.
Ja, reicht ja nicht.
Hast du ja nicht verdient. Ja, genau, reicht ja nicht. Nee, es geht nicht. Also, es ist einfach super, super unfair, und damit kommen wir, würde ich sagen, zu einem...
Bochum hat den Klassenerhalt auch, wer so in den letzten Spielen auftritt, hat den Klassenerhalt für mich halt nicht verdient. Es ist eine starke Leistung, dann zurückzukommen, denn das muss man anerkennen.
Ja.
Aber, nee.
Aber,
nee, mich hat das sehr genervt.
Man sieht ja, dass es gar nicht mal, also... Erstmal muss der Zweitligist zwei Spiele über sein Maximum spielen meistens. Das hat Düsseldorf in einem Spiel getan. Und was man gesehen hat, dass es meistens für den Erstligisten reicht, in einem Spiel gut zu sein. Also man hat jetzt Bochum-Düsseldorf, man hatte damals Hertha Hamburg, man hatte auch Köln gegen Kiel.
Wenn man so will, auch bei uns, da war, als wir in Wolfsburg gespielt haben, Wolfsburg mit Ach und Krach durch einen unberechtigten Elfmeter 1-0 gewonnen. Und im Rückspiel dann halt auch nochmal 1-0 gewonnen. Also ich Relegation löst Hass in einem aus, das ist wirklich unfassbar, finde ich. Genau. Und wir haben ja auch eine Lösung, wir wollen nicht nur kritisieren, weil du musst ja mal sagen, diese Entscheidungsspiele sind natürlich von hohem Interesse, das kannst du gut vermarkten. Diese drei Aufsteiger, drei Absteiger wird es nicht mehr geben. Das heißt, ich glaube, also meine Lösung ist es, ich denke, du gehst da mit, sind die Aufstiegsplayoffs nach England-Modell, dass du sagst, Platz 3 bis 6 spielen ein Halbfinal-Finalturnier aus, Hin- und Rückspiel. Nee, ohne Hin- und Rückspiel, einfach Finale. Und man kann ja auch sagen, der Dritte hat Heimrecht und der Vierte, wenn er gegen den... Also dafür spielst du ja dann in der Liga, um dieses Heimrecht vielleicht zu kriegen. Und ich finde auch, das kann man auch gut vermarkten, weil du hättest sogar ein Spiel mehr, und dieses Jahr wäre das Turnier gewesen Düsseldorf gegen Hannover und HSV hätte gegen Karlsruhe gespielt. Und das sind absolut vier attraktive Namen, die sich auch gut vermarkten lassen, wenn man das in dem DFL, aus der DFL-Brille mal sehen will. Du hättest ein Spiel mehr.
Stimmt. Hatte ich auch überlegt, also man muss sagen, wir haben ja Fragen von euch eingeschickt bekommen, und die Frage kam von Julian KWHY, der meinte, was haltet ihr von einem Playoff-Aufstiegssystem wie in England? Erstmal Grüße dahin. Du hast es schon richtig erwähnt, ich finde das auch irgendwie nicht so geil. Einerseits hat man natürlich dann die Spiele. Ich würde es aber tatsächlich einfach noch einfacher machen, nämlich ein Relegationsspiel zwischen 3 und 4 und 16 und 15, weil da hat man das direkte Duell.
Nee, 15, 16 bitte nicht.
Ja, aber also man muss ja dann irgendwie so
machen. Wir hätten noch zweimal gegen Wiesbaden spielen müssen.
Das wäre übel, aber wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, Hannover 6. mit 52 Punkten, Düsseldorf 3. mit 63 Punkten, da sind 11 Punkte Unterschied. Und das ist jetzt auch einfach, also einerseits Hass, andererseits auch einfach Logik. Ich finde nicht, dass es Hannover dann verdient hat, aufzusteigen.
Ja, okay, den Punkt gebe ich dir. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es gibt vielleicht auch Jahre, wo das ein bisschen enger zusammenliegt. Dieses Jahr war es
ja deutlich. Kann sein, ja.
Ich würde aber, also da würde ich dir... Wir sind uns aber einig, dass es was Liga-internes sein muss.
Ja,
dass,
ja.
Dass man auf also, jeden Fall 3 hat, die hochgehen, weil sonst wird das oben einfach eine geschlossene Gesellschaft und diese Lücke wird, die wird dadurch ja auch wieder größer, weil Düsseldorf jetzt halt wieder Zweitliga spielt und nicht Erstliga.
So hätte man natürlich auch, angenommen man nimmt jetzt das englische Playoff-System, dann hätte man nicht schon am, sagen wir, 30. Spieltag Spiele, in denen es um nichts geht, sondern du weißt, okay, ich kann noch Sechster werden und irgendwie mich da noch reinmogeln. Das ist natürlich was anderes. Das macht die Liga auch einfach noch spannender, glaube ich, weil es nun mal dann doch immer für Überraschungen sorgen kann, aber genau das möchte ja die DFL wahrscheinlich nicht.
Zum Beispiel.
Dass auf einmal ja sowas wie Holstein Kiel da oben rumläuft.
Die da jetzt
sich das. Ja, genau, aber es ist ja so, also wenn angenommen Paderborn wär mit Ach und Krach, also das ist ja nur Torverhältnis anders, aber sie haben genauso viele Punkte wie Hannover, die wären Sechster geworden, hätten dann Düsseldorf geschlagen und hätten dann im Finale gegen Hamburg gewonnen, dann hätte die DFL gesagt, ja, aber wir wollten Hamburg haben oder wir wollten doch eigentlich Düsseldorf haben, weil das sind die größeren Vereine. So macht die DFL einmal für die Erstligisten ein schönes Fangnetz, falls es mal bei Vereinen wie Dortmund, Wolfsburg, Gladbach oder so, wenn es da mal richtig in die Scheiße läuft, die da sich dann nochmal holen können und sagen können, boah, Glück gehabt. Und es nimmt auch einfach Überraschung.
Ja, vor allem, du hast jetzt, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel hier bleibt, was ich aufgemacht habe, also das Düsseldorf HSV KSC Hannover, du hattest am 33. Spieltag das direkte Duell zwischen Karlsruhe und Hannover. Das war ein Spiel, das war so egal, das Spannendste ist vorher passiert, als Stindl die Blumen bekommen hat. Wenn du da so ein Spiel hättest, jetzt geht es nochmal darum, der Sieger hat Heimvorteil oder sowas, weil er dann Hannover überholt dann Karlsruhe oder solche Geschichten dann. Ich weiß nicht, ob das tabellarisch da hingekommen wäre, weil Hannover hat es ja auch gewonnen, aber da würde nochmal eine neue Spannung reinkommen, wie du meintest.
Ja, und wenn man das Gleiche kann man ja auch noch umdrehen, heißt, es geht ja nicht immer nur nach oben, sondern es müsste dann ja auch nach unten gehen. Magdeburg, wenn die noch 2 Spiele machen müssten, dann glaube ich nicht, dass die 14. werden, sondern die werden vielleicht auch abgestiegen. Also Playoff andersrum wäre dann, der verliert, muss Nürnberg noch ein Spiel machen.
Ne? Playoff andersrum? Wie?
Wer?
Also nach unten?
Ja.
Ja, ich würde sagen, nach unten hin, das ist jetzt vielleicht auch eine sehr, wie nennt man das? Scheinheilig? Ist das scheinheilig? Also so mit doppeltem Maß gemessen, aber nach unten hin ist die Relegation gewinnt ja meistens der Drittligist. Muss man halt sagen, das hatten wir vorher erklärt, oder meine Gründe waren, dass der Zweitligist halt proaktiv Fußball spielen muss und das meistens ein Jahr vorher nicht getan hat. Und ich weiß, ja, da müsste man wahrscheinlich aber dann konsequent sein und dann auch sowas wie 14 gegen 15, 15 gegen 16 machen oder so.
Und dann wäre es wahrscheinlich, der Verlierer muss dann nochmal gegen den Verlierer des anderen Brackets. Also dieses Loser-Bracket und weil es geht ja, du kannst ja nicht gewinnen und dann musst du noch ein Spiel spielen, damit du nicht absteigst. Das ist ja so.
Stimmt, das wäre ein ganz komisches Turnier. Der Verlierer kommt weiter.
Deswegen.
Der Verlierer kommt weiter. Was ist das
denn? Der Verlierer kommt weiter. Also da, genau, wie schon gesagt, ich würde es einfach halten. Vielleicht auch einfach ein Finale spielen. Wie du meintest, gut, dann hat der 15. hat sich das irgendwie durch seine Ausgangslage verdient. Deswegen, jetzt in dem Fall, würde man Braunschweig das Heimrecht geben, wie es Bahn muss.
Du musst
in Braunschweig ein Spiel spielen.
Du musst aus vermarktungstechnischen Gründen, aber du kannst ja keine Spiele klauen. Das heißt, du musst Hin- und Rückspiel spielen. Also, ja, okay. Wenn man in diesem, ne, wir wollen Geld machen, Ding bleibt. Also, hinspielen, Wiesbaden, Rückspiel bei uns. Das wäre so hässlich geworden. Also das wäre so das fürchterliche Spiele gewesen.
Andererseits Hamburg-Düsseldorf, zwei super interessante Spiele.
Auf jeden Fall.
Die wären richtig gut geworden. Und wenn man in die erste Liga guckt, das müsste
Bochum-Union.
Union, ne?
Boah, das wär, da wäre auch richtig Feuer nochmal drin.
Ja, natürlich. So, das wäre einfach sehr stark gewesen.
Also halten wir fest, die Aufstiegsplayoffs finden wir, um die Frage fertig zu beantworten, die Aufstiegsplayoffs finden wir auch ein bisschen unfair, weil die Differenz zwischen 3 und 6 so groß ist. In dem Fall zumindest. Man müsste jetzt nochmal die anderen Saisons sich angucken, wie das da war. Und sind für eine ligainterne Lösung zwischen mit einem Final-Hin- und Rückspiel zwischen Dritter und Vierter und nach unten hin.
Wo der Dritte dann im Rückspiel das Heimrecht genießt.
Genau, der Bessere spielt dann zu Hause und nach unten 15-16.
Mhm.
Dritte Liga wäre dann natürlich, das ist natürlich, dann musst du das ja weiterspinnen, wäre dann, wer ist Vierter geworden? Saarbrücken? Ich weiß gerade gar nicht.
Dresden?
Dresden, stimmt.
Dresden? Ich meine, Regensburg-Dresden, das wäre auch wieder ein schönes Spiel gewesen. Also, man sieht es ja. Ich meine, die Relegation hatte ja keinen Grund, außer irgendwie ein Fangnetz zu machen oder um vor allem in die erste Liga den Durchlauf möglichst gering zu halten. Zweite Liga muss man sagen, es kommen ja mindestens schon mal 4 rein. Habe ich auch wegen einer anderen Frage nochmal drüber nachgedacht. Wenn das ganz schlecht oder gut läuft, dann haben wir jede Saison 6 neue Mannschaften in der zweiten Liga. Und da ist natürlich die Überraschung viel höher, weil Mannschaften, die dann schon 2-3 Jahre drin sind, wie Kiel, die können ja meistens eher oben angreifen, wie es auch jetzt der Fall war. Ist dann halt immer kacke, wenn dann nachhaltige Vereine wie Düsseldorf gebumst werden von diesem System.
Das ist klar. Also allen recht machen wirst du es nicht. Ich finde, das wäre aber die bessere Lösung.
Ja.
Und ich glaube, mit dem Plan sind wir auch durch für heute. Mit dem Folgenplan. Mhm. Wir haben jetzt genau nächste Woche noch eine Folge, wo wir ein bisschen zurückblicken wollen auf das Jahr. So ein bisschen die Saison Revue passieren lassen, eine Folge. Dann haben wir noch das Q&A. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne könnt ihr nochmal Fragen stellen. Ich werde nochmal bei Instagram einen Post machen, hier bei Spotify auch, könnt ihr auch fragen. Und dann gibt es danach noch so eine Ausklangsfolge. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Das war ein abrupter Abstoß, aber wir sehen uns. Ciao.
Ciao.